Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review-Folge der Höhlenurlauber. Mein Name ist Thomas und heute bin ich wieder nicht alleine, denn ich habe zum einen den Miggi von Free2Play bei mir.
Hallihallo.
Und den Benny von den Sofa-Samurais.
Guten Tag.
Dem ein oder anderen Hörer von Free2Play kommt das Intro jetzt ein bisschen merkwürdig vor und denkt sich, wer ist denn der bärtige Vollidiot? Wir machen heute ein Doppelfeature. Das heißt, wir nehmen eine Folge auf, die sowohl auf dem Höhlenurlauber-Kanal als auch auf dem Free-to-Play-Kanal erscheinen wird. Und wir machen einfach eine kleine schöne Sache und wollen die so vielen Leuten wie möglich zur Verfügung stellen. Und deswegen, hallo, ich bin der Thomas und ihr hört mich jetzt zum ersten Mal, eventuell. Und der Grund, warum wir uns heute hier eingefunden haben, ist The Evil Within 2. Ihr beiden habt euch auf jeden Fall sehr auf den Titel gefreut. Da habe ich ja einige schon gelesen und ihr habt den beide auch schon durchgespielt. Ganz so weit bin ich leider noch nicht. Mir fehlte da noch ein bisschen Zeit zum Ende hin. Aber wir werden auf jeden Fall sehr ausführlich über das Spiel reden können. Bevor wir das machen, machen wir aber einen kleinen Schritt zurück in die Zukunft. Zurück in die Vergangenheit. Ich hatte nämlich auch letztens eine schöne Facebook-Erinnerung. Normalerweise ist es ja nur gut, um einen an verstorbene Haustiere oder Geburtstage von Menschen zu erinnern, mit denen man überhaupt nichts mehr zu tun hat.
Hallo, dein Hund ist tot. Aber
genau. Hey, vielleicht
Hallo,
freust du dich über diese Erinnerung.
Und dein Schwager hat Geburtstag. Fickt euch beide.
Genau, so ungefähr. Hallo, Facebook. Auf jeden Fall hatte ich diesmal am 13. Oktober eine sehr schöne Erinnerung. Da habe ich nämlich die Stahlbuch-Edition von Evil Within 1 2014 fotografiert.
Hast du gerade ernsthaft Stahlbuch gesagt?
Er spielt zu viel.
Ist gerade wirklich passiert, Miggi?
Ja. Ich bin im Wolfenstein-Modus, es tut mir leid.
Ach so, natürlich. Klar.
General Stahlbuch meldet sich zum Dienst.
schlägt die dritte Seite auf.
Genau. Zum Diktat.
Ja, genau.
Auf jeden Fall, deswegen, die haben quasi den Release-Zeitraum einfach um 3 Jahre nochmal wiederholt und wieder den 13. gewählt. Diesmal Freitag der 13. Ich weiß gar nicht, ob das vor 3 Jahren auch war.
Ich glaube, ja.
Aber auf jeden Fall, würde passen. Auf jeden Fall, sehr schönes Spiel. Und worum es im ersten Teil geht, erzählt uns jetzt der Benny.
Natürlich, ich muss wieder meinen Arsch herhalten. Was Thomas hier so schön gekonnt probiert zu umschiffen, ist nämlich die Tatsache, dass ich auch hier bin. Es macht nämlich eigentlich gar keinen Sinn. Ich bin so ein bisschen das Glied zwischen euch beiden, so die gepflegte Doppelpenetration wird hier angesetzt auf mich. Und ich muss Thomas mal wieder aus der Patsche helfen und jetzt die Evil Within 1 zusammenfassen. Dieses krude, fast schon Halbmeisterwerk zwischen Mindfuck und Mindblow. Was stellst du mir für eine Aufgabe? Das ist furchtbar, aber danke dafür. Also, die Evil
Within 1.
Wie das
so mit Gliedern ist, die wachsen mit ihren Aufgaben.
Die wachsen mit ihren Aufgaben und mit der Zeit auch, ne? Finde ich sehr
genau.
Gut. Schön. Direkt aufs richtige Niveau runter
also,
runterpenetriert.
Ihr habt beide spätestens jetzt schon alle Free-to-Play-Hörer für euch gewonnen.
Alle drei?
Ja, alle
großartig.
Drei.
Großartig. Hallo, herzlich willkommen.
Also, Erik
wie gesagt,
und die anderen beiden.
Ich bin der Benny von den Sofa-Samurais und das ist der Thomas von den Höhenurlaubern. Guten Tag. Okay, gut. Bringen wir wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit rein und wieder ein bisschen düstere Stimmung. The Evil Within 1 ist von dem guten Shinji Mikami, den kennt der ein oder andere vielleicht als der Erfinder von Resident Evil. Und damals war die Horrorwelt in hellem Aufruhr, denn Shinji Mikami macht eine Quasi-Fortsetzung zu Resident Evil 4. Zumindest haben das alle geglaubt und gedacht und gehofft. Was wir bekamen.
Hat nicht funktioniert.
Nee.
Ja, was wir bekamen, war eine seltsame, herrlich abgedrehte Reise, in der wir einen jungen Mann begleitet haben. Sebastian Castellanos, einer der furchtbarsten Nachnamen ever, aber irgendwie bleibt er da doch im Gedächtnis. Er war herrlich profillos, also ein
generischer. Irgendwo weint jetzt einer von den Hörern.
Ja, wahrscheinlich.
Mein Nachname ist gar nicht so fürchterlich.
Ich rede nicht von dem Sebastian-Teil. Der Rest stört mich.
Sehr gut.
Ja, und ja, auf jeden Fall ein herrlich profilloser Typ, der eben ein Polizist ist und wird zu einem Einsatzort gerufen, der rein zufällig natürlich eine Nervenheilanstalt ist, die Beacon Mental Hospital Anstalt, und gerät dann relativ schnell in ein ziemliches absurdes Setting, und man befindet sich innerhalb von ein paar Spielminuten kopfüber aufgehängt in einer Fleischerei, rennt zu klassischer Musik weg von einem Typ mit einer Kettensäge, und genauso abgefuckt, wie es klingt, war es auch, und man stolpert so von einem Szenario ins nächste, stealtht sich so in bester Last of Us Manier durch untote oder pseudo-untote Gegnerhorden, fragt sich die Hälfte des Spiels, was hier eigentlich abgeht, und stellt am Ende fest, dass man in einer Inception-artigen oder eher Matrix-artigen Maschine drin war, die verschiedene Menschen eigentlich aneinander herankoppelt und somit ein fiktives Szenario von einem kranken Geist geschleudert wurde. Also sehr verwirrend, sehr strange, und ja, es war ein Mindfuck im besten Sinne und vielleicht auch im schlechtesten, denn ja, die Kritiken waren so, naja, ich fand's gut als Horrorfan. Wie ging's euch damit?
Also ich war schon so ein bisschen unterwältigt. Ich hatte mehr erwartet. Also allein der Name Shinji Mikami hat mir halt Hoffnungen gemacht, die er nicht ganz erfüllen konnte, der erste Teil. Aber er war nicht schlecht.
Sag ich, dieses Resident Evil 4 so. Alle haben gedacht, sie kriegen ein neues Resident Evil 4.
Genau so ist es. Und das hat mich so ein bisschen enttäuscht. Aber es war auf keinen Fall ein schlechtes Spiel. Das muss man auch sagen.
Ja. Es war auf jeden Fall ein schweres Spiel. Hat's,
Auch. Der Migi hat schon gut zusammengefasst. Ich bin rein von den Vorschusslorbeeren und eben dem großen Namen und den Trailern, die man gesehen hat, auch von was anderem ausgegangen. Und hat mich dann auch nicht so gepackt, wie ich damals gehofft hatte.
So. Der Migi hat also gut zusammengefasst.
Auch mal was Neues.
Ich danke, Migi. Schön, dass du das alles so nochmal auf den Punkt gebracht hast. Und nein, aber was ja auch noch ein Highlight sein soll, da muss ich aber tatsächlich sagen, die habe ich komplett gar nicht gespielt. Wie schaut's bei euch mit den DLCs zum ersten Teil aus?
Nee. Hier, ich heb die Hand, hallo.
Ja, Benni,
ich mochte das Spiel wirklich. Und die sind tatsächlich nicht unwichtig, weil also nach diesem ganzen Horrortrip, den man da so durchlebt, und dieses Spiel setzt sich irgendwo oder saß sich zwischen alle Stühle, es wollte so ein bisschen Body-Horror sein, es wollte so ein bisschen Psycho-Horror sein, Geister-Stories waren noch so ein bisschen mit drin und hat irgendwie so jeden Geschmack bedient. Und vor allem in den beiden Add-ons, wo man dann die Rolle eines Nebencharakters, nämlich Nicole, oder nee, nicht, hieß die Nicole, auf jeden Fall irgendwas mit Kidman, die eine Dame eben spielt und deren Storystrang verfolgt, der parallel zur Handlung des ersten spielt. Und das war so wirklich Horror der alten Schule. Also das war noch mehr Resident Evil oder zumindest mehr Horror- und Atmosphären-Feeling als das komplette Hauptspiel. Also ging komplett konträr, wenig Munition, viel Stealth. Ich erinnere mich an eine Passage, wo man Leuchtstoffröhren in die Dunkelheit geschmissen hat und vor jedem Schatten zusammengezuckt ist, weil man keine Taschenlampe hatte. Mega. Und das Ganze baut aber halt auch storymäßig komplett aufeinander auf. Also die haben sich da nicht lumpen lassen so. 3 Jahre später bauen die einfach konsequent auf der Story des ersten und der DLCs brutal auf. Und das ist echt mutig so, weil viele sind da so ein bisschen, oder mit vielen Leuten, die ich gesprochen habe, fragen mich ständig so, ja, wie ist denn jetzt der zweite? Ja, lohnt sich das? Der erste hat mir überhaupt nicht gefallen so. Und das ist so ein bisschen Kampf gegen Windmühlen, den wir hier auch so ein bisschen führen. Und wir treten da heute, glaube ich, auch so ein bisschen stellvertretend dafür an. Der zweite ist anders. Der zweite ist besser und führt das alles konsequenter fort. Aber für viele Leute, die vielleicht den ersten skippen wollen, schaut euch eine Zusammenfassung auf YouTube an. Es ist mega verwirrend. Die Story zusammenzufassen ist echt schwer. Wer da wo rauskommt aus der Maschine und warum Ruvik schon tot ist und den jungen Stanley irgendwie besessen haben will und what the fuck. Also es ist, also Inception und Matrix sind irgendwie ein Scheiß dagegen. So. Videospiele, ihr kennt das.
Genau. Einfach alles nutzen, was man irgendwie in eine Schale werfen kann. Du hast gerade schon gesagt, das Spiel ist anders. Was sind denn die größten Änderungen, wenn man jetzt relativ unbedarft daran geht und sagt, ob das Spiel was für mich ist oder nicht? Was macht es denn anders als der erste Teil?
Oh, lass doch mal den Migi, der kann so gut zusammenfassen.
Der Zusammenfassbär. Also ich würd sagen, die größte Änderung ist dieses Open-Worldige, das der zweite Teil auf jeden Fall bietet. Also ohne da jetzt zu viel in die Story auch vorzugreifen, aber man kommt auf jeden Fall in ein Gebiet, das man sehr offen und man kann bestimmen, was man wie angehen möchte. Also ob ich jetzt nach links gehe oder nach rechts gehe, schreibt mir nicht das Spiel vor. Es ist nicht ein Schlauch, den ich durchlaufe, sondern es ist einfach meine Entscheidung, wo gehe ich hin, was will ich als erstes in dieser Welt machen. Das ist so, glaube ich, der wichtigste Punkt.
Und das ist extrem ungewöhnlich für ein Horrorspiel, denn ihr wisst ja, Horrorspiele, und da auch wieder den ersten als Beispiel, sie bauen extrem auf das Szenario auf, dass du immer wieder an den Horror oder den Jumpscare oder den Gruseleffekt herangeführt wirst und das halt relativ stringent oder relativ geschickt, dass es dir nicht auffällt. Aber hier sind sie halt echt so mutig, dass sie dir nach 2-3 Spielstunden so eine Semi-Open-World hinschmeißen, so im Stile eines Silent Hill 2, aber mit keinem Nebel, keine Sorge, ihr könnt 3 Meter weit gucken, alles super. Und halt auch schön aus der Third Person. Aber du hast trotzdem schon auch immer so das Gefühl von Bedrohung, weil das ist dann so ein amerikanisches Kleinstadt-Setting, wo sie dich diesmal reinschmeißen, nicht so ein europäisches angehauchtes. Und dadurch, dass das diese Nachbar, der Typ von nebenan Ästhetik hat und da ist eine kleine Kirche aus Holz und so, also jeder, der schon mal irgendwie so einen Vorstadtfilm gesehen hat von Amerika oder ja, jetzt vielleicht auch so ein bisschen Stephen King's S angehaucht, also diesen Vibe kriegen sie auch rüber. Du bist halt auch echt nicht sicher, weil da sind sehr viele Gegner, wirklich sehr viele.
Ja, und vor allem durch diese Open World hast du halt immer die Möglichkeit, dass hinter der nächsten Ecke der nächste Gegner lauert. Und wenn du vor dem davonläufst, kann es sein, dass du bei der nächsten Ecke in die nächste Horde reinläufst. Und das ist halt so das krass Bedrohliche.
Das klingt auf jeden Fall tatsächlich sehr ungewohnt, wie Benny gerade gesagt hat, und sehr atypisch für das ganze Genre, weil man ist es halt tatsächlich gewöhnt, an der Hand genommen zu werden und so nach dem Motto, okay, wir zeigen dir jetzt ein bisschen was von der Story, dann erschreckst du dich bitte an der Stelle und dann triffst du auf die und die NPCs oder ähnliches, um voranzukommen. Und das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich, dass man hier so viel Freiheiten hat. Also das ist also eine Sache, die mir auch gut gefallen hat, aber ich konnte es mir tatsächlich erst nicht vorstellen. Ihr wart ja beide schon schwer am Zocken, als ich noch mit South Park beschäftigt war.
Ja, oder auch schwer am Atmen, weil der Puls immer so hoch ging.
Ja, schwer am Atmen kennt man sonst auch von mir, wenn ich Treppen steige.
Ah ja, fühle ich.
Ich hätte jetzt eher an Masturbation gedacht.
Fühlt Benny
Miggi, wir wollten jetzt hier nicht über unsere Hobbys reden.
Oh, sorry, ich dachte, das wäre okay.
Ja, Hobby-Podcast kommt dann demnächst wieder.
Ja, du, das ist so, also Miggi und ich teilen uns Masturbator. Ich kriege ihn immer von Montag bis Mittwoch. Ja, den Rest könnt ihr euch denken.
Wundervoll. Die schwedische Penispumpe für das ganze Podcast-Team. Deswegen, ihr habt beide schon gesagt, euch hat's auch gefallen, obwohl es so ungewöhnlich ist. Was waren denn da so eure Highlights in Anführungsstrichen?
Oh Gott, da sind wir so schnell im Spoiler-Territorium, ne?
Ja, okay, dann
Das ist echt schwierig. Also ich meine, was ich jetzt noch mal ganz kurz, um schnell reinzugrätschen, da noch rausstellen möchte, diese Open-World-Segmente werden aber auch immer wieder gebrochen. Also es gibt dann schon so schlauchartigere Szenarien, wo sie dich dann mal durchpreschen für Story-Bits, aber die sind auch nie zu lang und auch nie zu nervig und du bist immer relativ, also es hält sich schön die Waage so, dieses neue Spielelement, was sie einfügen. Es überfordert dich auch nicht. Du kannst da auch relativ von Zielpunkt zu Zielpunkt gehen oder halt auch Nebenquests machen oder Sachen verpassen. Komplette Storystränge oder relevante Items. Gegenstände, Gegner und Items komplett einfach liegen lassen, weil du sie nicht findest beim ersten Mal. Das ist tatsächlich möglich.
Okay.
Ist mir auch so passiert tatsächlich. Also ein relativ wichtiges oder praktisches Item habe ich beim ersten Mal jetzt komplett liegen lassen und einfach nicht mehr bekommen.
Ich glaube, ich weiß
nicht. Also gibt es dann auch keine Möglichkeit,
ich glaube auch, das können wir dann nach der Aufnahme
vielleicht. Dass das Spiel einen nochmal zurücklässt?
Nee, also du kannst natürlich komplett backtracken und da ganz nochmal zurücklaufen bis zu einem gewissen Punkt. Aber das dauert halt dann ewig.
Ja, okay. Ja. Das ist es dann wahrscheinlich nicht immer wert.
Ja, eigentlich schon. In dem Survival-Titel, wo jede Patrone zählt.
Ja.
Ja. Wie sieht's denn da aus? Auf welchem Schwierigkeitsgrad habt ihr euch dem Ganzen gestellt?
Ich habe das Ding auf Survival gespielt. Ich weiß nicht, ob in der deutschen Übersetzung heißt der anders. Es war der quasi der normale Schwierigkeitsgrad. Der mittlere.
Genau, richtig. Okay. Den habe ich auch gewählt. Und das Witzige ist ja, dass Shinji Mikami selber den Casual-Modus empfiehlt fürs Spielen.
Raff ich nicht, weil ganz Versteh ehrlich,
ich auch also nicht.
Wir sind jetzt alle wirklich nicht so, okay, wir sind alle krasse Pro-Gamer, nein, aber es ist so, ich bin mit der Erwartungshaltung rangegangen, weil The Evil Within 1, ich kann mich noch erinnern, das Spiel hat mir teilweise richtig in den Arsch getreten.
Ja.
So richtig, weil die Gegner entweder richtig asozial platziert waren oder die Szenarien so gestaltet waren, dass du halt einfach schon ein paar Mal hier Learning by Dying so ein bisschen da durch dich sterben musstest. Aber also wenn ich einen in Anführungszeichen Kritikpunkt am zweiten Teil hätte, ist, dass zumindest der normale Schwierigkeitsgrad echt wirklich harmlos ist. Also du hast immer noch eine gute Bedrohung, die Gegner kippen dich auch mit 2-3 Treffern aus den Latschen, aber vielleicht liegt es auch an der neuen offeneren Struktur in der Areale, dass du jetzt taktischer planen kannst. Du kannst einen Gegner nach Gegner manchmal auch systematisch ausknipsen, einen nach dem anderen, ohne dass du gleich die ganze Horde am Arsch hast, wenn du dich nicht halbwegs dumm anstellst, weil dich die Levelstruktur nicht in so einen Pfad reindrängt, wo du immer Konfrontation hast. Und ich glaube, deswegen ist es in der Gesamtheit ein wenig leichter für mich gewesen. Vielleicht auch durch so Spiele wie eben The Last of Us, wo man sich halt auch die Hälfte der Zeit duckend durch die Level bewegt, was ich hier auch ganz viel gemacht habe. Und natürlich wie immer Pflicht, Kopfhörer bei Horrortiteln. Dann hört ihr die Gegner nicht, auch wenn sie hinter euch stehen. Das ist wichtig. Muss man echt dazu sagen.
Ja, stimmt.
Kopfhörer und eine gute Surround-Anlage. Das hilft, das rettet in solchen Titeln den Arsch. Wirklich. Ja.
Das
also ja, ich fand es ein bisschen zu leicht.
Was ich mir vorstellen kann, wo du das ja gerade gefragt hast, ich könnte mir vorstellen, dass der Casual-Modus vorgeschlagen wird, einfach nur aus Angst vor schlechten Bewertungen. Weil stellen wir vor, das Ding ist im Umlauf und dann sagen die ersten Leute, ja, Spiel zu schwer, Spiel scheiße, hab's retourniert oder hab meine Kohle zurückgefordert oder sonst irgendwas. Wie die Leute halt so sind, wenn sie Sachen bei Steam oder sonst irgendwo kaufen. Kappe. Vielleicht tatsächlich einfach nur ein bisschen Safety, um nicht nachher irgendwie Verkaufszahlen einzubüßen.
Also du glaubst einfach, dass Mikami so sehr auf die Story bedacht war, dass er den Leuten quasi sagen wollte, ey, spielt es auf leicht, damit ihr wenigstens die tolle Story mitbekommt.
Ja, zum Beispiel. Könntest du dir das vorstellen.
Die ist echt gut.
Die ist wirklich gut. Also das hat mich auch sehr, sehr überrascht.
Und vor allem, was ich eingangs gesagt hatte, dass halt hier unser Sebastian Castellanos so ein profilloser Typ war im ersten, der halt so generischer Austauschheld Nummer 1, ne? Und wenn man sich mal an so leuchtende Beispiele erinnert, wie an Leon Scott aus Resident Evil, so ich vergötter diesen Videospielcharakter. Im vierten kriegt der so viel Profil, der ist so eine coole Sau, halt ein übertriebener Actionheld. Und hier gehen sie tatsächlich so, und da will ich jetzt gar nicht zu weit reingehen, aber sie gehen so ein bisschen den Silent Hilligen Weg, wie sie den Charakter porträtieren und was sie mit ihm machen. Und vor allem, sie geben ihm echt viel Tiefgang für so einen Horrortitel, wo man total sich so denkt, ja, da reiht sich jetzt wieder ein Klischee ans nächste. Und ja, der ist auf der Suche nach seiner Tochter. Die ist natürlich wieder in dieser Maschine, um jetzt mal die Story ein bisschen zusammenzufassen. Sie cashen ihn, weil er ist natürlich komplett verzweifelt. Am Anfang des Spiels hängt in der Bar ab und säuft. Kidman taucht plötzlich wieder auf, nachdem sie einfach, guess what, viele Jahre weg war und er hat sie gesucht. Und plötzlich sitzt sie vor ihm. Und dann schleifen sie ihn natürlich in die Firma, die ihn diese Scheiße schon mal angetan hat, stöpseln ihn wieder an eine Maschine ran und sagen ihm, rette deine Tochter, die ist irgendwo da drin. Ja, what the fuck, natürlich macht
und
er das.
Und vor allem, er denkt auch am Anfang noch, das wird eine einfache Mission. Wie kann er bitte denken, dass das eine einfache Mission wird?
Und halt alle Horrorfilme und Horrorspielklischees in den ersten 5 Minuten kriegst du erstmal um die Ohren geworfen und bist so, ja, Gan, wie soll die Story sich da bitte entwickeln? Die Vorzeichen stehen sowas von auf schlecht.
Ja,
aber
stimmt.
Ganz ehrlich, ey, ich hab lang nicht mehr so ein Finale gehabt, was mich dann auch so jetzt nicht zu Tränen gerührt hat. Also wir sind hier nicht bei einem The Last of Us oder sonst irgendwas. Mein Gott, den Titel habe ich heute schon echt oft erwähnt. Aber
zweimal,
es ist,
alles gut.
Es ist auf jeden Fall eine Story, die mich noch eine Zeit lang begleiten wird. Und also von den Bildern und was sie dir so präsentieren auf dem Weg dahin, ist es echt krass. Also ich fand es ganz, ganz stark von der Inszenierung, also auf ganz vielen Ebenen. Wie gesagt, das ist jetzt alles Spoiler-Territorium. Ich würde so gerne einfach alles hier hinkotzen, aber das ist in diesem Format leider nicht möglich. Schade.
Also wie gesagt, es ist auch nicht komplett ausgeschlossen. Ne? Wenn du sagst, hier, ne, jetzt geht's ein bisschen ans Eingemachte. Ich bin
ja, Moment, dann hole ich schnell mein Inception-Spoilerhorn. Entschuldigt mich kurz. Sag doch erstmal, wie
ich euch dreh schon mal den Kreisel und dann geht's los. Stille.
Ja, wir warten, bis der Kreisel umfällt.
Achso, ja, was ist jetzt mit dem Kreisel?
Er dreht sich.
Die Story machen wir, das machen wir jetzt hier nicht auf. Da kannst du dich durchs Internet wühlen. Forenbeiträge von vor.
Genau, lest es einfach bitte, nach. Danke. Genau.
Nee, aber wie ging's dir? Also jetzt, ich weiß nicht, Thomas, wie weit bist du in etwa? Kannst du, zumindest Kapitel kannst du ja sagen?
Ich bin im 7. Kapitel.
Okay, das heißt, du bist
ungefähr
schon relativ
Hälfte
gut drin. Migi, so spoilerfrei insgesamt, wie hat dich die Story so mitgenommen und bewegt?
Die Story hat mich, also bis sie zur Mitte kam, sage ich jetzt mal ohne, also ich lasse da auch Spoiler komplett weg, bis zur Mitte hat sie mich schon so relativ mitgenommen. Also da war ich schon so dabei, aber ab der Mitte bis zum Ende war ich richtig krass drinnen und war
krass, ne? Da packen
alles
sie dich nochmal richtig an die Eier und dann schleifen sie dich nur noch durch und du bist so, wow, krass, ist das krass, oh Gott, nein, das macht ihr jetzt nicht so.
Also da passiert auch mal so viel in der zweiten Hälfte.
Ja, das ist echt krass. Also ein Spiel, was nochmal so aufs Gas tritt, das ist echt, weil du denkst dann halt, du bist halt wie immer in solchen Spielen, du denkst, du hast schon alles gesehen, so. Ja, ich habe jetzt die meisten Gegnertypen wahrscheinlich schon erlebt, so. Guess what, Jon Snow, du hast noch nichts gesehen bis dahin.
You know nothing. Nee, aber ist tatsächlich so. Ich fühlte mich bis jetzt schon gut unterhalten. Ich würde sagen, ich bin, keine Ahnung, 6,5, 7 Stunden im Spiel drin oder vielleicht auch 8. Müsste ich jetzt nochmal genau nachschauen. Ich hatte bei einem von euch beiden den Screenshot gesehen. Ich glaube, es waren knapp unter 15 Spielstunden bis zum Abspann.
Ja, das war ich, glaube ich.
Ich war ein bisschen über 15.
Ja, aber so roundabout, wenn man normal durchspielt, denke ich tatsächlich so irgendwas zwischen 14 bis 17 Stunden wird man wahrscheinlich für einen Durchlauf brauchen.
Je nachdem, wie viel Zeit man sich halt auch einfach lässt und erkundet.
Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, nicht? Ich kenne Leute, je nach Spiel, nicht, 20 Stunden gespielt und gerade aus dem Tutorial raus so gefühlt, wenn man alles sehen möchte. Und das Spiel zieht einen wirklich in seinen Bann. Also ich hatte jetzt tatsächlich durch einfach eine Flut von Spiele-Releases und auch noch andere Präferenzen, wie zum Beispiel noch in 2 Tagen South Park durchballern und dem gemeinsamen Hobby, den wir ja in fast jeder freien Minute frönen. tatsächlich noch nicht die Zeit, das Spiel eben jetzt zu beenden. Aber
macht ja nichts, dafür sind wir da.
Genau. Deswegen habe ich mir einfach Leute reingeholt, die es schon getan haben. Und
wir haben es getan zum allerersten Mal.
Und nicht zum allerersten Mal, genau. Aber es ist halt wirklich, wirklich eine ordentliche Schippe auf den ersten Teil draufgelegt. Und das freut mich halt unfassbar, weil ich glaube schon, dass der erste Teil durchaus belächelt wurde, dass viele den nicht so für voll genommen haben oder auf dem Schirm gehabt haben und sagen, ja, das ist halt so ein, in Anführungsstrichen, 65-70% Titel, den kann ich irgendwo mal für 10 Euro mitnehmen, wenn ich den auf der Grabbelkiste sehe oder so. Aber er hat halt damals schon gute Ideen gehabt und mich freut halt, dass die das so konsequent umgesetzt haben und an so vielen Ecken ausgebessert haben und wirklich so viel Improvement zum ersten Teil haben. Und man merkt einfach, dass da wirklich viel Herzblut drin steckt.
Ja, und vor allem, dass sie auf das Feedback auch gehört haben von den ganzen Fans und Leuten, die den ersten Teil gespielt haben und gesagt haben, okay, hört mal zu, das ist sehr gut, das sollte man ausbauen, aber das ist vielleicht nicht so geil. Und du merkst bei Teil 2 einfach, die haben da drauf gehört, die haben auch sind auch wahrscheinlich noch mal in sich selbst gegangen und haben überlegt, was können wir noch besser machen. Der DLC, wie Benny gesagt hat, vom ersten Teil war ja anscheinend schon die richtige Richtung. Und der zweite Teil ist einfach die konsequente Weiterführung und ich habe ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass ein zweiter Teil so viel besser ist, als der erste Teil es war. Vor allem, wenn der erste Teil eher, sagen wir jetzt mal, nicht mittelmäßig, aber so oberes Mittelfeld war.
Ich hatte ganz oft so das Gefühl, dass das so ein Spiel ist, was es eigentlich gar nicht hätte geben sollen. Also ich weiß nicht, ich glaube, die Verkaufszahlen vom ersten waren schon doch noch ganz zufriedenstellend, aber so. Es fühlt sich manchmal so an, manchmal tauchen so Spiele auf, wo du dir so denkst, so, warum, das hätte doch eigentlich alles floppen müssen. Sowas wie Gravity Rush 2, so Spiele, die nicht existieren dürften, weil der erste vielleicht nicht so einen hohen Absatz erzielt hat.
Ja.
Also vielleicht hat sich die Evil 1 so auch so ein bisschen über seine DLC-Politik so ein bisschen refinanziert. Wie gesagt, ich habe die Verkaufszahlen nicht im Kopf. Aber der zweite dreht, wie ihr schon gesagt habt, an so vielen Schrauben. Das ist so gut und da auch so vielleicht so die Kernfrage, zumindest für die Horror-Enthusiasten, was ja auch immer so wichtig ist, wie gruselig ist der Titel denn noch für euch? Weil ich muss ganz ehrlich dazu sagen, sie probieren hier auch wieder wie im ersten, sich zwischen so viele Stühle zu setzen. Du hast irgendwie so eine Spektralgeistererscheinung, die dich dann durch irgendwelche Gänge jagt, gegen die du mit Waffengewalt nichts ausrüsten kannst. Du hast zombie-ähnliche Kreaturen, du hast so höllische, dämonische Szenarien. Also sie werfen einem wieder alles entgegen. Du hast auch wieder ein bisschen Body-Horror so ein bisschen mit drin. Also es ist wieder so ein buntes Potpourri. Hat für mich nicht zu 100% funktioniert, weil sie sich halt nicht so auf eine Schiene geeinigt haben. Aber es ist so quasi so die Casualisierung von Horror, also im besten Sinne tatsächlich, nicht böse gemeint und so. Hier, wir geben euch einmal alles und schütten die Kiste so über euch aus. So, ja, welche Ängste habt ihr noch? Schleimige Spermawesen? Bitte! Hier, nehmt alles!
Also, das ist ich super. Wusste, dass das irgendwo mit eingebaut werden muss.
Ja, ich wusste es auch.
Ja, wo du das Thema ansprichst, also ich bin gar nicht so der krasse Horror-Fan. Also ich Filme schaue ich zum Beispiel so gut wie gar nicht mehr. Das reizt mich nicht mehr, das Thema. Dieses Jahr hat mich natürlich
Thomas hat schon alles gesehen.
Nee, das nicht. Aber dieses Jahr hat mich zum Beispiel, weil ich es zum Anfang auch in VR gespielt habe, halt Resi 7 komplett aus den Socken gehauen. Ja. Also das war wirklich eine Art von Bedrohung, wie ich sie vorher noch nicht kannte. Und ich habe das Spiel auch nicht mit VR beendet, weil mir das zu krass war.
Hast du jemals Outlast oder Titel, die in die Richtung gespielt?
Den ersten, ja.
Okay.
War auch gut. Nicht meins. Es gibt so, nicht teilweise, gerade bei Outlast, du hast so offensichtliche Stellen, wo du denkst, da passiert jetzt gleich was. Und wenn es passiert, erschrecke ich mich trotzdem. Also ich bin da tatsächlich so ein einfaches Ziel für die Entwickler.
Ich empfehle dir Alien Isolation. Das wird dich komplett berechnen.
Wundervoll.
Da hast du nämlich einen Gegner, der völlig unberechenbar ist.
Habe ich schon gespielt. Ist großartig. Vor allem eben dieses, du bist wirklich, es gibt halt nichts Geskriptetes in Anführungsstrichen, wenn du dich frei auf der Station bewegst und hast halt diese permanente Angst, dass das Viech jederzeit auftauchen kann.
Das stimmt.
Und das hatte ich halt am Anfang von Resident Evil auch, wenn du das erste Mal durch die Menschen läufst und halt keine Ahnung hast, Menschen, die schäbige Holzhütte, und halt keine Ahnung hast, was passiert als nächstes? Kommt wieder irgendwo jemand durch einen Raum gelaufen oder bricht eine Wand ein oder sonst irgendwas? Deswegen, das hatte mich schon ziemlich gut gepackt. Und deswegen auch, wenn es jetzt, wie du es nennst, ein ziemliches Potpourri an Gegnern ist, bei mir funktioniert es immer noch. Also ich krieg da trotzdem noch meine Gruselmomente aus dem Spiel raus.
Das ist super. Das freut mich für dich.
Ich dachte anfangs auch, dass es mir so geht, als man noch, also das ist ja auch ganz am Anfang, als man in diesem Haus drinnen ist, in diesem, wo man die Stufen hochgeht. Da dachte ich auch, dass es mir so geht. Also ich dachte, das Spiel geht eher in so eine Psycho, du hast ständig Bedrohung, Angst. Und mir wurde schnell bewusst, es ist nicht so. Aber ich fand, es funktioniert trotzdem. Also ohne jetzt die ganze, den Horror an jeder, hinter jeder Ecke zu vermuten und auch nicht jetzt mit den 1000 Jumpscares zu werfen, schafft es das Spiel trotzdem, dass man sich selbst ein bisschen gruselt an bestimmten Stellen. Fand ich zumindest.
Ist so ein wohliges Dauergruseln, ne? So ein Wohlfühlgruseln.
Nie mega unangenehm, aber es ist immer so ein bisschen da.
Genau, ja. Es ist so, es ist vielleicht auch mal so ein Spiel, was man vielleicht auch mal so dem einen anderen Schisser aus dem Freundeskreis dann doch mal empfehlen kann, weil es einen nicht so derbe bricht, wie es jetzt an Resident Evil 7 tut oder eben an Outlast, wo du halt auch komplett hilflos bist. Aber Resident Evil 7 ist, glaube ich, es muss ich auch diesem Vergleich so ein bisschen stellen, weil als Evil von 1 rauskam, haben alle nach einem richtigen Resident Evil geschrien, weil da war der 6. Teil aktuell. Jetzt ist ein Resident Evil 7 eben in der Welt und es muss ich leider den Vergleich auch ein bisschen gefallen lassen mit diesem Titel. Und also ich sag mal so, auch die Resident Evil Fans von früher können bei The Evil Within 2 bedenkenloser zuschlagen, denke ich.
Ja, und ich finde aber auch, dass sich Resident Evil 7 und Evil Within 2 genug unterscheiden, sodass sie sehr gut absolut nebeneinander existieren können.
Auf jeden Fall.
Also es ist jetzt nicht das so, dass man sagen muss, das ist besser, spiel nur das, sondern man kann sagen, ey, wenn du Horrorspiele magst, spiel beides, weil du hast bei beidem eine andere Erfahrung, aber trotzdem bei beiden viel Spaß.
Ist sowieso, auch wenn wir da jetzt komplett zu weit ausholen würden, das ist so ein Satz, den ich hasse, so dieses, nicht? Es kann immer nur eine Lösung geben, nicht?
Sowieso.
Du kannst nur Xbox spielen, du kannst nur dies haben, du kannst nur das haben. Und ich denke mir jedes Mal so, nee, wenn du einfach über den Tellerrand gucken würdest, dann hast du viel mehr Spaß, nicht? Weil, naja, egal. Das, wir wollen uns jetzt nicht in Rage reden.
Nee, aber das
war auch noch nicht mein Rage-Modus. Doch, scheiße. Ja, ich will dich gerade.
Kommt die PlayStation alles, rein jetzt mit dem Highlander-Outfit und enthauptet die Xbox.
Es kann nur eine geben.
Live forever.
Ach, oder so die judäische Volksfront und die Volksfront von Judäa.
Ja, genau.
Wundervoll.
Ist alles Quatsch. Wir lieben alle Systeme. Alles, was einen USB-Stecker hat, wird von uns benutzt. Geil.
So ungefähr. Doch, nee, passt. Und ich will dich gerade, alles, was wir sonst über das Spiel jetzt erzählen würden, geht eigentlich schon zu weit, weil wir dann dem einen oder anderen wahrscheinlich zu stark vorgreifen würden.
Das ist richtig.
Deswegen würde ich sagen, machen wir hier jetzt gleich eine Schleife drum.
Eine Sache noch.
Ja, gerne.
Alle, die das Spiel spielen, sollten sich wirklich gut umsehen und nach allen möglichen versteckten Gegenständen suchen. Ich will nicht spoilern, wie wir schon gesagt haben, aber das Cross-Marketing von Bethesda funktioniert grandios. Guckt euch um nach Sammelgegenständen.
Ja. Ich habe schon 1-2 Fotos gesehen. Hab's leider auch nur auf Twitter gesehen. Naja.
Aber
egal.
Du kannst dir, also da kommen noch Dinge. Also wenn du jetzt ungefähr bei 6-7 bist, guck dich einfach gut um.
Ja, und wer ist Fan der Katze? Es gibt eine Katze in einem Büro.
Ich liebe die Katze.
Wiederkehrendes Element. Ich liebe die Katze auch. Apropos. Sie ist aus dem DLC des ersten Spiels und wenn uns etwas der DLC gebracht hat, was gut ist, dann ist es diese Katze.
Ach, und was genau,
wenn ihr euch, apropos Katze, am Anfang des Podcasts über merkwürdige Hintergrundgeräusche gewundert habt, das war meine Katze.
Ich mag deine Katze. Ich kenne deine Katze aber schon aus anderen Podcasts.
Ja,
ich bin immer noch dafür, dass dieses Tier seinen eigenen Podcast haben sollte. Es hat auf jeden Fall
Regeln. Ja, da arbeiten wir dran.
Ist, gut.
Was mir noch gerade eingefallen ist, was auch nicht wirklich Spoiler ist, was Benny mir auch vielleicht beantworten kann, weil ich nicht weiß, ob es das im ersten Teil schon gab. Gab es diese Shooting Range im ersten Teil?
Das war so der krasseste Bruch so. Ne?
Als ja, das sowieso.
Das passiert, das dachte man sich, okay, alles klar, wir sind deftig. Ja, dieses Spiel ist von Shinji Mikami. Ja, es ist so silly wie Resident Evil 4, wo plötzlich einfach eine Shooting Range irgendwo ist und man Punkte kriegt. Nee, die gab's nicht tatsächlich. Aber ja, habe ich auch sehr lachen müssen.
Die hat mir also, aber auch Spaß gemacht.
Total. Also er bedient sich da auch natürlich ganz frei so in seinem eigenen Schaffen von früher, zitiert sich teilweise selbst, aber nie so, dass du jetzt da bist und so, oh, das kenne ich doch schon von dir, sondern es ist wirklich so, er zieht so von sich selber den Hut und es ist angenehm. Also wie gesagt, man wird da so reingeschubst und so, ach, die Shooting Range, naja, okay.
Aber ich glaube ja, vor allem dieses Puzzle-Shooting-Ding ist so, das könnte mir noch das einige Stunden mega, Spaß ne? machen.
Alter, das bessere Tetris, Mann.
Ja, es stimmt total. Also warten,
ist gerade echt schwierig,
bis die Blöcke also irgendwie wackeln, dann schießt du die ab, dann kommt eine Zeituhr und es ist mega krass einfach.
Ich weiß nicht mehr, in welchem Kapitel das freigeschaltet war. Thomas, hast du das schon?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay, also irgendwann nach Kapitel 7, freut euch drauf. Passiert einfach, ist storymäßig auch nicht zu verpassen, ist mega. Mega, ja. Mega dumm, aber auch mega nützlich.
Ja, total.
Sehr schön.
Aber jetzt bin ich auch leer.
Oh, innerlich auch.
Oh, ja, innerlich ja, total.
Nee, weil Migi hat ja den Masturbator, weil heute ist Freitag.
Eben.
Ach so.
Und bei uns ist Feiertag gewesen gerade, also ich hatte den ganzen Tag Zeit.
Geil. Dafür sind bei uns nächste Woche, ich weiß gar nicht, bundesweit 2 Feiertage, nicht komplett, ne? Ich glaube, der nächste Woche Mittwoch ist nicht überall Feiertag. Aber egal.
Also hier schon.
Bei uns in Österreich auch.
Ja, in Bayern ist sowieso immer Feiertag.
Ja, sowieso.
Genau. Ja, ich sag schon mal danke fürs Zuhören, egal auf welchem Medium, ob auf Free-to-Play oder den Höhlenurlaubern. Danke an Bethesda für die Bemusterung.
Ja, zeig ich
danke
auch.
Fürs Zuhören. Und ich bedanke mich wie immer für eure Zeit, für die Zeit von meinen beiden Gästen, Mitkommentatoren und Evil Within-Liebhabern. Und ich war der Thomas von den Höhlenurlaubern und Benny und Migi schmeißen euch jetzt freundlich aus dem Podcast raus.
Magst du anfangen, ja, Benny?
Ich würde sagen, Migi, wir machen es wie immer. Wir sagen nochmal unsere Namen, winken nochmal und dann fangen wir einfach hemmungslos an zu onanieren, oder?
Ja. Ich würde auch sagen, das machen wir so.
Gut, alles klar. Also, hier war der Migi. Schön, dass du meinen Namen nicht sagst. Egal, ich wichse einfach.
Ich wollte ihn danach sagen, ich wollte erstmal fertig werden.
Ach so.
Nee, es war schön, es war so schön lange. Mit euch beiden.
Es war sehr gut. Hat mir auch großen Spaß gemacht.
Aber lustig.
Jo. Ich wollte sagen, ich freue mich ja immer, wenn Benny da ist. Das letzte Mal war Nio, das ist schon so fucking lange her.
Ist ein bisschen her, ne? Hat auch ein bisschen gedauert, bis mal wieder ein gutes Spiel rauskam.
Genau, gerade dieser Satz fasst 2017 ganz gut zusammen.
Ja, ja, jeder von uns so wenig grade, Spiele dieses Jahr. Was für ein furchtbares
Jeder von uns
Spiele,
hat gerade irgendwie 5 Spiele, die er gleichzeitig spielen möchte, will, weil einfach alles gleichzeitig released wird und alle stehen da so, nein.
Ich habe einfach die härtesten First-World-Problems ever seit 2 Wochen. Das ist zum Kotzen.
Ja, ich muss das Spiel noch fertig spielen, um Himmels Willen. Nein!
Also nebenbei liegt hier auch noch meine Switch gerade so an dieser Stelle. Sorry an Bethesda, ich habe gerade Mario Odyssey hier und es ist sehr toll. Ihr solltet euch überlegen, Nintendo zu kaufen.
Wieder Grüße zurück an Bethesda, ich spiele gerade Wolfenstein 2, also.
Das kommt nächste Woche, das möchte ich jetzt auf meiner Xbox One X spielen an dieser Stelle. Also, genau, ihr wisst Bescheid, Jungs,
So viel zu den First World Problems.
Danke.
Genau. Da schon mal ein kleiner Teaser. In den nächsten, keine Ahnung, nächste Woche, anderthalb Wochen, wird auch eine Review zu Wolfenstein 2 kommen. Also abonniert den Channel, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt. Wir verlinken alle drei. Und ich sag danke fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Resttag.
Tschüssi. Ciao. Wiedersehen.